Con Spirito, der Podcast des Hauses der Musik Innsbruck. Mein Name ist Wolfgang Laubichler. Heute zu Gast der Tiroler Geiger und Dirigent Oswald Sallerberger. Mir gegenüber sitzt jetzt Oswald Sallerberger. Herzlich willkommen.
Hallo.
Oswald, am 8. Oktober spielst du mit der famosen Sarah Maria Sann die Kafka-Fragmente von George Kurtag. Über das Werk werden wir noch zu sprechen kommen. Jetzt möchte ich aber dich und deine Karriere an den Anfang stellen. Du bist Tiroler, hier in Innsbruck geboren, wo du mit Geige am Konservatorium angefangen hast. Mit 15 bist du ans Mozarteum nach Salzburg gegangen, um bei Helmut Zietmeier zu studieren. Damals hattest du wohl eine Karriere als Geiger im Kopf und warst noch sehr jung, als du in diese Klasse kamst. Wie hast du diese Zeit empfunden und wichtig war der Schritt für dich?
Das war ein besonderer Schritt für mich, mit 15 die Schule zu wechseln, das akademische Gymnasium, und vor allen Dingen im Mozarteum aufgenommen zu sein als ordentlicher Student in der Klasse, in der Violinklasse Helmut Zietmeier. Das hat mich unendlich inspiriert und motiviert, und damals habe ich Salzburg praktisch kennengelernt. Ich kannte das von familiären Ausflügen vorher, aber habe mich also da sehr sozusagen gern in Salzburg aufgehalten über all diese Jahre. Einfach war ich immer zwischen Schule und Mozarteum sozusagen, also eher Vormittagsschule, nachmittags im Mozarteum, und ganz schön beschäftigt schon dann mit der Geige und natürlich in einer Umgebung, die auf sehr hohem Niveau war, mit dem Hagenquartett oder dem Thomas Zietmeier, auch dem Sohn. Und das war dann schon also da musste man sich auch durchsetzen sozusagen, war auch sozusagen der Ehrgeiz, da schnell voranzukommen, einfach auch sehr motiviert. Ich hatte aber den Herrn Gredler im Konservatorium Innsbruck und hatte 7 sehr schöne Jahre im Konservatorium Innsbruck, weil der Herr Gredler einfach die Großzügigkeit gehabt hat und die Erfahrung, mein älterer Lehrer, mir sozusagen viel Freiraum zu lassen und mich so entwickeln zu lassen, wie ich es kann, mit den richtigen Herausforderungen zur rechten Zeit.
Es blieb allerdings nicht nur bei der Geige, sondern du hast schon sehr früh begonnen zu dirigieren und auch zu leiten. Aus meiner jetzigen Sicht würde ich sogar sagen oder vermuten, du hast daran Blut geleckt. Wie kam das und was waren deine ersten Projekte und Erfahrungen?
Das kam dadurch, dass ich immer sehr schnell in den verschiedenen Orchestern, sei es Studentenkammerorchestern oder Studentenorchestern oder sogar das Konservatoriumsorchester schon noch in Innsbruck, dass ich da sehr schnell Konzertmeister war, immer bei diesen Orchestern. Und dadurch hatte ich dann schon eine gewisse sozusagen Führungsaufgabe, und das ist mir sehr leicht gefallen. Also den anderen Musikern hat es sehr Spaß gemacht, weil sie sich motiviert gefühlt haben, sozusagen, wenn ich Konzertmeister war. Und da war der Schritt eigentlich zum Dirigentenpult sozusagen darüber, dass die anderen mal gesagt haben, ja, probier doch einfach dirigieren. Da war ich 17 und bei der Jugendphilharmonie, bei der Österreichischen Jugendphilharmonie. Und da habe ich dann einmal eine Probe geleitet, und für mich war das auch überhaupt gar keine, also ich hatte nicht irgendwie Herzklopfen oder Angst oder Furcht, und es war praktisch ganz natürlich, weil die anderen mir gesagt haben, also sozusagen, probier es doch einfach. Und so ist es dann gekommen, dass ich ab und zu auch richtig dirigiert habe.
Du hast dann auch Dirigieren am Mozarteum bei Michael Gielen belegt. Wann war das und warum ein Studium?
Ja, weil ich dann plötzlich die Möglichkeit gehabt habe, als Dirigent, allerdings mit Kammerorchestern, sozusagen Mozart-Kammerorchestern aus Salzburg, den Salzburger Musici, weltweit auf Tournee zu fahren, ja, also unter anderem in den USA. Und wenn man mit 20 Jahren, war ich, ohne jemals einen Dirigierunterricht gesehen zu haben, in der Carnegie Hall bestehen kann, so dass die Columbia Artists, die das damals organisiert haben, dann den Manager in Österreich anrufen und sagen, wir möchten diese Kombination von dem Orchester und dem Dirigenten in 2 Jahren wieder haben. Dann bin ich zurückgekommen, da war die Welt irgendwie einerseits, also da war ich eigentlich mehr durcheinander als sozusagen stolz, und haben gedacht, na, also wenn das jetzt so ist, dann werde ich eigentlich dem praktisch nachgeben, dem ich praktisch immer schon nachgeben wollte, nämlich das Studium von Partituren vom großen Orchester, denn großes Orchester dirigieren und Oper ist auch schon nochmal ganz was anderes als sozusagen fast in einer sozusagen Zwischenfunktion Konzertmeister, Dirigent, Geiger, Kammerorchester. Nicht? Das ist schon ganz ein anderes Level, eine ganz andere Kategorie. Und es schien mir gut, sehr jung eine richtige Dirigiertechnik zu erlangen.
Wie war der Unterricht bei Gielen? Und Gielen hat dich ja dann auch sehr gefördert, wie ich weiß.
Ja, genau. Der Unterricht war eben angepasst an seine Anwesenheiten. Er war ja voll im Geschäft, also er war ja voll mit Konzerten und Opern zugedeckt, also hauptsächlich in Deutschland, aber auch in Wien und auch bei den Festspielen in Salzburg und hatte nicht viel Zeit für seine Klasse. Und diese Zeit allerdings war sehr intensiv und eine sofortige Auseinandersetzung über das Wesen von Dirigieren und vor allen Dingen über das Wesen der verschiedenen Musik, die wir zu dirigieren hatten. Und da war auch sehr schnell eine Öffnung zur modernen Musik hin, also zum österreichischen Expressionismus natürlich über Schönberg, Webern, Berg und dann auch bis praktisch in die moderne Musik.
Als Geiger hast du ja fast automatisch ein Repertoire von Bach über Beethoven bis zur zeitgenössischen Musik. Du hast das schon angesprochen. Neue Musik nimmt aber dennoch einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert in deinem Leben ein. Wie kam es dazu? Gab es Personen, Lehrer, Kollegen, die dich dafür begeisterten? Oder kam es aus dir selbst heraus?
Es ist so, dass ich dann gelernt habe, erstmal versucht man ein Werk klassischer Musik einfach zu realisieren. Gut, und dann beschäftigt man sich mehr mit dem Hintergrund des Werkes und damit, wo ist es entstanden, aus welchem Zusammenhang, wie hat sich der Komponist gefühlt, in welcher Lebenslage war er, wie war die sozial-politische Struktur um ihn herum und diese Aktualisierung eines Werkes sozusagen aus der Sicht zu sehen, in der ich jetzt bin, also in der aktuellen Situation oder in der Situation, in der ich damals als Student war oder als junger Musiker, das hat mich sehr inspiriert und fasziniert. Ich bin zum Beispiel auch hingefahren zu Orten, um zu schauen, was hat er da gesehen, wie schaut der Himmel aus, wie schaut das Licht aus und so fort. Und da ist der Schritt zur neuen Musik nicht weit, ja, weil das ist ja auch schon eine Aktualisierung des klassischen Repertoires. Da ist man praktisch schon im Geschehen, dass man sich mit zeitgenössischen Komponisten treffen kann, nicht? Und über das Werk sprechen kann und von ihnen lernen kann. Natürlich die großen Persönlichkeiten, die ich das Glück hatte, kennenzulernen und immer noch kennenzulernen.
In Salzburg lebte ein weiterer großartiger ungarischer Komponist, der Pianist Andor Loschonczy, der wohl für dich eine sehr große Rolle spielte. Übrigens war auch Loschonczy seit Zeitlebens mit Kurtak befreundet, weil sie sich in der Studienzeit eine gemeinsame Wohnung teilten. Kannst du etwas über Loschonczy und die Projekte mit ihm erzählen?
Ja, gerne. Also Loschonczy, das stimmt, das war schon seine Werke galten als unspielbar und das hat mich sehr herausgefordert und ich habe eben versucht, sie zu realisieren und am Anfang ist es sehr natürlich gegangen und ohne viel, durch Zufall eigentlich, bin ich ihm begegnet und es kam dann sofort zu Aufführungen, auch zu Uraufführungen seiner Werke, er war dann begeistert und er hat dann solche Sachen gesagt, zum Beispiel am nächsten Tag kam er noch in einer Seite mehr unspielbarem Violinsolo, sozusagen, das ist Kadenz, muss man aber nicht spielen. Ja. Und dieses muss man aber nicht spielen, hat den 21, 22-Jährigen, der ich damals war, natürlich motiviert, dass ich natürlich spielen wollte, auch in den 3 Tagen, die noch zur Verfügung waren. Und damit hat es ihn wieder begeistert und mitgerissen und so weiter. Und ich habe dann Uraufführungen seiner Orchesterwerke auch geleiten können und viele, viele Werke einfach spielen können von ihm und vor allen Dingen auch mit ihm musizieren können als Pianist, also zum Beispiel den ganzen Beethoven-Zyklus, aller Beethoven-Violinsonaten, weil der war ein unsagbar guter Pianist. Leider ist er vor 2 Jahren verstorben. Er ist ja Jahrgang 32 und also jünger als György Kurtak, der noch lebt mit 94 in Budapest. Und also mit Andor Loschonczy hat sich dann wirklich eine viel weitergehende Auseinandersetzung bis zu einer Freundschaft praktisch entwickelt. Ja.
Gehen wir zurück ins Jahr 1993. Da dirigiertest du den Festakt der Salzburger Festspiele und es gab auch ein erstes Treffen und Arbeiten mit György Kurtak. Kurtak war nämlich sowohl Gast bei den Salzburger Festspielen als auch bei der Sommerakademie vom Mozarteum. Und du spieltest in einem Konzert die Kafka-Fragmente, ich glaube zum ersten Mal, und konntest mit ihm daran arbeiten. Vielleicht kannst du etwas erzählen, was dein Eindruck war und wie du vor allem die Arbeit mit ihm erlebt hast.
Also, das hat mich für mein ganzes Leben geändert, für mein ganzes Musikerleben geändert und bestimmt, muss ich sagen. Also, ob ich heute dirigiere oder spiele, ob es alte oder neue Musik ist, die ich spiele oder dirigiere, in welcher Funktion auch immer, Kammermusik, Solomusik oder großes Orchester oder Oper, irgendwie finde ich immer zurück auf diesen Moment der Begegnung mit György Kurtág und seinen vielfältigen, genauesten Anweisungen, Hinweisen, Einladungen, auch Forderungen sozusagen auf die Musik einzugehen, auf die Phrasierung einzugehen. Überhaupt was überhaupt Phrasierung sein kann. Was ist ein Ton, der sich verbindet mit einem zweiten? Ja, man kann dann philosophisch werden sozusagen, das ist dann eins, nicht? Weil es ein Intervall ist von einem Ton zum zweiten. Aber es ist vielleicht auch drei, weil es sind die zwei Töne und eben dieses dritte. Und ist teilweise sehr mühsam und sehr kompliziert, mit György Kurtág zu arbeiten. Übrigens, ich habe nicht nur die Kafka-Fragmente und andere Werke von ihm selbst geschrieben, dass die Möglichkeit gehabt zu arbeiten, sondern auch Mozart und Tchaikovsky zum Beispiel. Darum sage ich, ist irgendwie ein wirklicher Parrain, ein Pate geworden, praktisch einer, der immer sozusagen präsent ist, wenn ich nur zu musizieren beginne irgendwann. Und zwar als positive Inspirationsquelle, also nicht irgendwie den Professor, den man sozusagen nicht loskriegt. Also das ist überhaupt nicht. Allerdings war die Woche, die ich mit ihm damals gearbeitet habe, 93, schon also allerhöchste Herausforderung täglich. Also das war wirklich ein ganz besonderer Moment, der mich, ja, wie gesagt, danach wirklich geprägt hat und richtig zum Musiker auch werden hat lassen.
Vielleicht kurz zu Kurtags Biografie. Geboren wurde er 1926 im rumänischen Banat, wie auch Bartok, Ligeti oder Schandorweg. 1945 übersiedelte er nach Ungarn und studierte dort Klavier und Komposition. Als er 1959 sein Streichquartett Opus 1 schrieb, hatte er schon einiges komponiert, allerdings eher im Zeichen einer Spätromantik. Ein Frankreich-Aufenthalt in den 50er Jahren und Kurse bei Millau und Messiaen stürzten ihn in eine Schaffenskrise, aus der er nur mit Unterstützung der ungarischen Psychologin Marianne Stein wieder rausfand, der auch die Kafka-Fragmente gewidmet sind. Sie hatte eine enorme Bedeutung für ihn, was man daran ermessen kann, als er über sie sagte: Marianne teilte mein Leben in zwei Hälften. Sein Weg ging dabei über eine sehr konzentrierte musikalische Aussage und eine aphoristische Kürze. Den Durchbruch im Westen gelang ihm, als Sylvain Cambrelin 81 seinen Liederzyklus Mitteilungen des verstorbenen Fräuleins Trussowa in Paris dirigierte. Seitdem wird Kurtags Musik von den größten Orchestern bei den wichtigsten Festivals und an den größten Konzerthäusern dieser Welt gespielt. Seine einzige Oper wurde erst 2018 an der Mailänder Scala uraufgeführt. Diese Konzentration und Kürze bestimmen auch die einzelnen Lieder der Kafka-Fragmente. Es sind 40 Miniaturen aus Briefen, Tagebüchern und Kurztexten von Franz Kafka. Was ist für dich das Besondere an diesem Werk?
Es ist ein absolut alleinstehend gewaltiges Werk, das einen totalen Sonderplatz hat im Schaffen Georgi Kurtags, im Schaffen überhaupt, denn praktisch einen Abend lang, eine gute Stunde Musik im Duett sozusagen mit Sopran und Geige, sonst gibt es keine anderen Instrumente oder Gesangsstimmen, ist schon eine Herausforderung und etwas ganz Besonderes. Also die normale Liedkonstellation, Gesangsstimme, Klavier ist eben sozusagen entwickelt in Singstimme mit Geige, die sozusagen teilweise auch den Klavierpart übernehmen soll, wobei ich dann eben schon die Schwierigkeiten, die einem da entgegenkommen, ansprechen möchte, weil man sehr viel mit Arpeggi zu tun hat, also sehr viel mit Doppelgriffen und Trippelgriffen und großen und Akkorden, also unterschiedlichster Art. Mir ist so viel vorher noch eingefallen, ich habe mir gedacht, 1981 war der Kurtag 55, ja, also muss man sich vorstellen, dass seine Karriere mit 55 begonnen hat und das Giorgio Ligeti war in den 60er Jahren schon bekannt, ja. Die wollten ja gemeinsam flüchten Und die Frau von Gurtag war so krank, also grippekrank, dass sie praktisch die Möglichkeit, die Ligeti gefunden hat, damit sie aus Ungarn flüchten können, 56, ja, Gurtag nicht ergreifen konnte. Ja. Der hat dann sein Leben weiterhin eben in dem Ungarn. Es ist interessant, diese beiden Persönlichkeiten, Ligeti, Gurtag. Ein Ligeti, der so ein Kosmopolit ist und hinausgeht, und ein Gurtag, der praktisch so aus den Umständen gezwungen praktisch dort bleiben muss und sich damit so auseinandersetzt und wie in einer Oase praktisch sich einschließt in seine Welt, eben inspiriert durch eben den Hinweis, dass er praktisch im kurzen, aphoristischen sich sozusagen zu Hause fühlen kann. Und da ist man total in den Kafka-Fragmenten, denn die Kafka-Fragmente, wie der Titel sagt, sind ja Ausschnitte aus Werken Franz Kafkas, aus Werken, Tagebüchern, Aufzeichnungen, Skizzen, flüchtig hingeschriebene Gedanken, teilweise aus dem Zusammenhang gerissen. Also da hat George Gurtag schon seine Interpretation mitgebracht, das, was er haben möchte. Und es muss wie in einem Rausch 1986 passiert sein. Er hatte keinen Auftrag, er wollte nicht ein abendfüllendes Werk schreiben für Sopran und Geige, sondern ein Fragment Kafkas in Musik setzen. Ja? Erstens zu dem Text die Singstimme finden und zweitens eben die Begleitung dazu finden. Am Anfang dachte er auch, es wäre ein Ensemble, das die Singstimme umspielen wird, bis er drauf gekommen ist, selber von ihm aus, na, den Wunsch hat er dann doch nicht mehr. Und plötzlich wurde sein abendfüllendes Werk mit 44 unterschiedlichen Fragmenten, Miniaturen zwischen einigen Sekunden und einigen Minuten. Das letzte Werk ist dann doch auch etwas länger. Und also das letzte Fragment, die letzte Nummer sozusagen in diesem Opus 24 dauert dann mehrere Minuten und ist da also die Palette menschlichem Daseins, menschlicher Befindlichkeit, ja. Der Humor, die Verzweiflung, die Selbstironie, das Weghüpfen, das Niedergeschmettertsein, das Aufrichten, alles diese Dinge sind zum Zerreißen nahe, Musikbilder gegossen, gefasst. Ja. Und es ist auch immer noch ein Work in Progress. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt so die, und es gibt Aufnahmen davon, dann sagt man, okay, es gibt keine Endfassung. Ja. Jeder arbeitet immer noch weiter dran. Aus dem Verhältnis Text, Stimme, Klang, Violine, Instrument, ja, Stimme als Instrument, Stimme als Stimme oder Stimme nur als Sprache, also ist auch, die Sprechstimme kommt auch vor, oder eben die Violine, die also zwischen dem, was die Violine kann, singen und dem, was die Violine auch kann, seit Bach, der Chaconne zum Beispiel, ja, also eben, wie ich schon vorher angesprochen habe, Akkorde spielen, Akkordzerlegungen spielen, sozusagen, es kommt zu einer Verkettung von, ich möchte fast sagen, opernhaften, hautnah mitzuerlebenden Miniaturen höchster Prägnanz und Einladung an jeden sozusagen da mitzukommen, ja, über das, wie er das versteht. Ja, man kann diese Miniaturen, auch wenn man sie so liest, ist sehr vieles im Doppeldeutigen oder sogar noch Mehrdeutigen zu finden. Und ich kann mich an die Proben erinnern und an einem Tag war es so und am nächsten Tag war ein ganz anderer Sinn. Also Gurtag selber möchte das, dass man sozusagen nur das Aussprechen des Textes, die Interpretation des Textes dann letztendlich ist. Aber das, was jeder denkt, selbst wir Künstler, bleibt jedem selber überlassen und ist flüchtig.
Spieltechnisch ist es für beide, also Geige und Stimme, eine große Herausforderung. Kannst du beschreiben, worin die Herausforderungen liegen?
Also ich finde, George Gurtag hat meine allergrößte Bewunderung auf alle Fälle, weil er eine Violintechnik, ich habe schon angesprochen, von Bach, vielleicht von Bartok weiter fortgesetzt und extrem erweitert, ja, die Bachsche. Also Bach hat mit den Solosonaten einfach schon einen Meilenstein, der mein Brahms so viel weiter hat er auch nicht, also so viel mehr entwickelt als Bach schon entwickelt hat Brahms nicht für Geige, ja, Beethoven sowieso nicht, ja, und Bartok hat dann wirklich sozusagen ein Stückchen dran gehängt noch, aber auch aus dem, es ist wie so ein Baum, der wächst, nicht, also die Wurzel ist der Bach, gell? Und dann kommt der Bartok und Gurtag setzt da noch mal was drauf, oder schöner ausgedrückt, er entwickelt da, wo der Bartok schon hingegangen ist, noch weiter bis in die letzte, also das heißt,
die Herausforderungen zum Beispiel extrem hoch zu spielen oder auf den verschiedenen Seiten, auf der tiefsten Seite, der G-Seite, extrem hoch zu spielen, ja, oder mit allen möglichen Möglichkeiten der Flageolette, die ja auch auf einem Streichinstrument ja gut sind, da noch viel weiter noch umzugehen, also ganze Panflöten, also sozusagen wie Panflöten klingende Einwürfe sozusagen anzubieten, da ist eben Kurtag praktisch aus dem Bach-Bartok nochmal ganz weitergegangen. Ich merke das selber jedes Mal beim Üben, also das ist mir damals aufgefallen, wie er das sozusagen unterrichtet, weil er auch sehr viele, wie er seine eigenen Werke unterrichtet, wo ich zum ersten Mal mit ihm das machen konnte, weil er sehr viele Querverbindungen zu klassischen romantischen Musik oder auch zu zeitgenössischer Musik, also sozusagen Komponisten, Freunden, Brüdern immer wieder findet. Und es ist immer aus einem Geigenspiel, so wie ich es selber, seit ich Geige spiele, entwickle. Also es ist nicht irgendwie die Geige zu nehmen und sagen, so, ich schneide alles weg und mache jetzt ein total anderes Instrument draus mit modernen sozusagen oder mit den zeitgenössischsten Raffinessen und Klangverzerrungen und so weiter. Das ist ja auch eine Möglichkeit, auch ein Herangehen. Er schließt nichts aus, der Kurtag geht extrem weit. Also ich möchte sagen, Leute, die nur mehr mit Klangmaterial sozusagen arbeiten, also beim Kurtag gibt es das auch. Mhm. Ja. Aber es ist immer irgendwie mit dieser Verwurzelung und das macht es so unendlich tragfähig und zum Spielen macht man es immer mit großer Lust, so schwer es ist. Ja. Denn die Schwierigkeiten lassen sich immer weniger machen beim Spielen durch die Entwicklung aus einem klassischen Musizieren heraus.
Bei der Stimme ist das ja ganz ähnlich. Sie hat extreme Passagen, also auch extreme Sprünge, dann wieder lyrische Passagen und dann wieder vom Schreien und Flüstern alles. Es verhält sich ja dort genauso. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Ganz besonders ist ja auch das Verhältnis von Text und Musik in diesen kurzen Stücken. Zum Beispiel gleich im ersten Stück, in dem die Geige nur zwei Töne, C und D, abwechselnd spielt und die Stimme singt dazu anfangs den Text, die Guten gehen im gleichen Schritt, das ist quasi das, was die Geige symbolisiert, und umsingt dann in Folge tänzerisch dieses Zweiton-Ostinato mit dem Text, ohne von ihnen zu wissen, tanzen die anderen um sie die Tänze der Zeit. Wenn man das hört, ist es so bildlich, dass man völlig hingerissen ist. Aber da gibt es viele andere Beispiele auch. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Was kommt dir so?
Ich möchte ganz spontan darauf hinweisen, dass eine fast naturalistische Umsetzung praktisch in jedem Stück irgendwie gegeben ist. Also man kann natürlich, und dazu ist es auch da, also diese ich habe schon über den hintergründigen auch Humor, über den doppeldeutigen Humor oder zwischen Verzweiflung und Humor sozusagen, den der Kafka da einfach sozusagen wiedergeben wollte. Mein Bitte, es handelt sich um Tagebücher, um Gedanken, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt worden sind. Die sind auch ganz spät erst herausgekommen. Ja? Und deshalb hat der Kurtag die auch angenommen und dann gelesen. Also man kann sich schon über den Sinn, du hast über das Verhältnis Text-Musik gesprochen, genau darauf bezieht sich eben Georgi Kurtag, dieses Angebot mit seiner Musik, Texte so zu umschreiben, beschreiben, dass sie einfach in einer unglaublichen Direktheit, aber mit der ganzen Vielschichtigkeit herüberkommen. Also nicht irgendwie so, dass einfach so ein Satz, so, man versteht jedes Wort da drinnen, ja, kann also genau mithören und diese Miniaturen eben sozusagen einfach erstmal kennenlernen, aber gleichzeitig bringt er auch mit, sozusagen, hey, das kann man vielleicht so oder auch so oder auch so sehen, ja. Und gleichzeitig hat er einen Zugang, der sozusagen jedem, was man mit Musik eben so gut kann, eigentlich zwei Zugänge. Der erste Zugang ist, dass vieles wie eine geronnene Erinnerung, wo man sich wieder neu entflammt sozusagen, ja, indem man es ganz kurz komprimiert erzählt, einen wunderschönen Tag oder einen schrecklichen Tag, ja, dass man das in drei Worten, und da kommen sozusagen die ganze Erinnerung zurück. Drum sind diese ganzen Werke ja auch immer Freunden gewidmet. Ja. Also viele dieser Fragmente, Einzelfragmente, sind Freunden, hauptsächlich ungarischen Künstlern, Schriftstellern, anderen Weggefährten sozusagen gewidmet. Aus dem Sinn heraus, dass, also Kurtag ist eigentlich der Meister dieses Erinnerungskonzentrats von etwas, das sozusagen im Augenblick unendlich intensiv ist und sozusagen die ganze Bandbreite dessen, woran sich erinnert wird, aufleben lässt. Ja? Und das ist die eine Geschichte, diese Erinnerung, diese geronnene Erinnerung, und wo alles praktisch in ganz kurzer Zeit aufflammt und nochmal da ist. Und das andere ist praktisch ein naturalistischer Zugang. Also am Anfang haben wir ja schon über den gleichen Schritt gesprochen, über das CD, dass die Geige eben durch das Werk sozusagen schreitend wiedergibt. Und umgekehrt ist dann eben wie ein Weg im Herbst. Da geht es dann um trockene Blätter, die da reingekehrt werden oder weggekehrt werden. Und das kriegt man dann sozusagen auch gleich eben mit durch die Geige, also die da so wunderliche Glissandi und Skalen spielt, so Läufe spielt sozusagen. Dass man merkt, aha, das ist das Wegkehren, dann kommen die Verstecke. Da ist praktisch in jedem Werk das, was man sich ohne drüber nachzudenken einfach so denkt dabei, das kommt aber auch gleich in der Musik dann rüber. Gell? Also einen naturalistischen Zugang. Ob es die Träumend hing die Blume, Abenddämmerung umzog sie, ist ja nur ein ob das das ist oder ob es nichts dergleichen ist. Also so ein Nein-Stück, wie, wo also allen der Gar ausgemacht wird, gell? Wo es nur Nein, Nein, Nein heißt. Oder ob es der wahre Weg ist. Ne? Der wahre Weg geht über ein Seil, das nicht in der Höhe gespannt ist. Oder viele anderen geschlafen, aufgewacht. Das kommt in der Musik so schnell herüber. Am Anfang zum Beispiel arbeitet er mit Pausen so sehr, ne, dass man den Sinn, warum der Kafka das aufschreibt, als etwas Besonderes, ja, weil wir schlafen alle und wachen alle auf, aber sozusagen sofort auch mit rüberkommt auf eine ganz direkte und naturalistische Weise. Und jetzt könnte man natürlich schon auch noch sehr, sehr viel zitieren in dieser Hinsicht.
Es gibt aber auch einige pantomimische Anweisungen im Notentext. Etwa in dem Stück Ruhelos schreibt Kurtag, das Stück soll eine Art Pantomime sein. Die Sängerin folgt den Akrobatien und dem Wüten des Geigers mit wachsender Spannung, Erregung, sogar Angst, bis sie am Ende wirklich auch die Stimme versagt. Welche anderen Anweisungen gibt es und setzt ihr sie alle um?
Es ist diese Skordaturgeige. Also diese zwei Geiger, Violinisten, die Tänzerin Eduardo war auf einer Tramfahrt, ja, also in der BIM sozusagen, begleiten sollen, die also unendlich köstlich dargestellt werden. Diese zwei Geiger, ist nicht so, dass dann plötzlich ein zweiter Geiger auftritt, sondern der ist eben der Geiger, in dem Fall bin ich das für die Aufführung im Haus der Musik am 8. Oktober. Aber er macht es so, der Kurtag, dass ich sozusagen auf die andere Seite gehe. Normalerweise stehe ich eben rechts von der Sängerin und da gehe ich eben auf die linke Seite hin, nehme eine Geige, die anders gestimmt ist, Quadratura, ja, also wo die leeren Seiten ganz anders gestimmt sind, extrem anders gestimmt sind, und begleite den ersten Teil dieser Pantomime-Nummer sozusagen, wo es also wirklich, ist auch eine längere Nummer, es ist das letzte Fragment des dritten Teils, übrigens es gibt vier Teile, gell? Und heißt Szenische in der Elektrischen von 1910, ich bat im Traum die Tänzerin Eduardova, sie möchte doch den Czardasch noch einmal tanzen. Das ist das, was Kafka, und dann sozusagen die Weiterentwicklung. Also es beginnt eben mit dieser Skordaturgeige, die ist nur deshalb verstimmt, weil es eben so ein Straßenmusikant eigentlich ist, der die Eduardova da begleiten soll, und weil natürlich die Straßenbahn unrhythmisch fährt um die Kurven und so weiter, ja, und das ist aber alles mitkomponiert, gell? Da muss man dann so mit ungeraden Rhythmen und so weiter arbeitet der Kurtag, gell? Plötzlich ist man in einem Walzer drin, der dann ein bisschen umfällt und so fort, also unbeschreiblich. Und plötzlich, dann heißt es eben im Text, es ist allerdings im Anfang ein wenig überraschend, ja, und bei dem Wort überraschend kommt plötzlich der Geiger wieder auf der normalen, auf der rechten Seite zum Vorschein mit der normal in Quinten gestimmten Geige, und wo sie dann sagt, aber bei voller Fahrt, starkem Luftzug und stiller Gasse klingt es hübsch. Wird dann musiziert sozusagen die Geige sehr ausladend. Das ist zum Beispiel eine Stelle, die wirklich ein entwickelter Bartok ist. Also da fast auch mit diesem volksmusikalischen Einschlag, den der Bartok ja so, sehr, so unverkennbar und genial immer eingewoben hat. Also da musiziert praktisch die Geige dann allein wieder auf der normalen Stimmung sozusagen, schließt dann dieses Stück ab. Ja. Und es ist dann bei einem Stück vorher, Schmutzig bin ich, Milena. In diesem Stück beginnt eben der Geiger das Stück schon mit der anderen Geige noch normal gestimmt. Und während des Stücks, sehr schwierig umzusetzen, soll er die Geige sukzessive, das steht ganz genau da, umstimmen, damit er dann am Schluss dieses Stücks, Schmutzig bin ich, Milena, wo die Journalistin Milena und diese besondere Beziehung, die Kafka gehabt hat, gemeint ist. Und am Schluss dieses Werks, also dieser Miniatur praktisch, ist dann im Rhein die neue Skordatur gestimmt, die neue Stimmung, die dann die Anfangsstimmung in der Pantomime-Szene sein wird.
Das finde ich also unglaublich. Man würde sich erwarten, dass diese Umstimmung vor dem Konzert erfolgt und somit ist es Teil des Stücks. Ja. Und das ist so großartig gemacht. Ja. Fabelhaft. Deine Partnerin ist Sarah Maria Sann. Sie ist eine der erfolgreichsten und interessantesten Sängerinnen im Bereich Neue Musik. Wie klappt die Zusammenarbeit mit ihr und was war dein Eindruck bei den ersten Proben?
Ja, der ist ganz hervorragend. Also ich bedanke mich sehr für die Möglichkeit, mit Sarah Maria zusammenarbeiten zu dürfen. Die ersten Proben waren so, dass man sofort in dem Zentrum, im Herz, in dieses, alles dessen, was ich versucht habe zu beschreiben, über die Kafka-Fragmente sozusagen sich befunden hat und es gleich um einen interpretatorischen Austausch gegangen ist. Ja. Also einige Dinge sind schwierig zu realisieren, da braucht schon auch ein bisschen technische Zeit, ja, für beide. Aber das Erstaunliche war, diese Spontanität gleich am Essentiellen arbeiten zu können. Ja. Und mein Sarah Maria Sun ist unbeschreiblich ausdrucksstark, flexibel, die schämt sich nicht ihrer Gefühle, über Musik transportiert, meine ich. Ja. Also die geht auch im Ansatz nicht nur so, dass sie das korrekt umsetzt, sondern sie geht viel weiter praktisch. Ja. Es kommt irgendwie aus ihrem Tiefen heraus, wie sie, weiß ich nicht, ganz geflüsterte, gepresste Dinge heraus sagt, bis zu hysterisch schreienden Königin der Nacht oder so, also Momenten, die in den Kafka-Fragmenten ja auch irgendwie vorkommen. Also die ganze Palette Sarah Maria ist ganz verknüpft mit allen, hat dieses ganze Repertoire sozusagen immer. Ist jemand, der teilweise Musik bringt, die hart an der Popmusik auch ist, ja, mit dem Klang, die diese Musik auch braucht, ja. Also ich freue mich sehr drauf und wir sind eigentlich schon bei der ersten Begegnung sehr, sehr weit gekommen, so dass ich jetzt sehr eingeladen bin, da noch weiter ran zu arbeiten, denn da ist eigentlich nie zu Ende und der 8. Oktober wird uns dann sagen, dass eben jetzt doch Ende ist mit dem drüber nachdenken, sondern es einfach spielen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn viele Leute zuhören kommen, trotz der Krise, weil es doch auch nicht so oft gegeben wird. Und ich erwarte mir, dass im Haus der Musik und der wirklich außerordentlichen Akustik und auch der Größe dieses Saals eine ganz, ganz eigene, befreite, nicht irgendwie spezialisierte auf zeitgenössische Musik oder was auch immer spezialisierte Aufführung zustande kommen könnte.
Ja, dann freuen wir uns auf ein spannendes und tolles Konzert. Vielen Dank für den Besuch und das Gespräch.
Danke, vielen Dank.